Und wir machen gleich weiter mit einem anderen Thema. Im vergangenen Jahr hat es in Spanien gebrannt. Ein Brand in Spanien schafft es heutzutage auch in die deutschen Nachrichten, jedenfalls wenn eine wichtige Voraussetzung erfüllt ist. Es braucht eine überregionale Bedeutung und muss von besonderem Ausmaß sein. Im ZDF erfuhren die Zuschauer, warum diese Voraussetzungen hier gegeben sind.
Neben Brandstiftung führt die Ursachensuche unweigerlich auch zum Klimawandel. Die klare Botschaft, die wir von den Feuern dieser Größenordnung jetzt und von den Stürmen im Herbst und Winter erhalten, ist, dass der Klimanotstand, der die Welt in Atem hält, sich beschleunigt und verstärkt.
Es war also mal wieder der Klimawandel. Der Klimawandel verstärkt Naturkatastrophen oder löst sie selber aus. Der Klimawandel ist eine Folge von menschlichem Verhalten. Der Waldbrand in Spanien ist darum die Schuld von Stefan in Zürich oder Wien, denn Stefan ist heute mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Aber es wird ja noch schlimmer. Stefan ist auch dafür verantwortlich, dass Städte wie New York oder Jakarta eines Tages von der Bildfläche verschwinden könnten, denn er und sein Auto sorgen für den Anstieg des Meeresspiegels. So, ich denke, dieses Denkmuster kennen wir alle und so wird das seit Jahren kommuniziert. Das führt dann auch zu politischen Entscheidungen, doch jetzt kommt Bewegung in diese Debatte. Der oft zitierte IPCC-Bericht könnte sich verändern und darüber sprechen wir mit Oliver Lauter, Wirtschaftsjournalist und Diplomgeograf. Guten Abend, Herr Lauter.
Ja, wunderschönen guten Abend.
Der IPCC-Bericht wird von Klimaaktivisten, aber auch Politikern häufig als Beweis für ihre Thesen herangezogen. Wird herausgegeben vom Weltklimarat, der bei den UN angesiedelt ist. Was soll sich da ändern?
Na, es geht vor allem um die Extremszenarien. Der Weltklimarat hat gesagt, dass bis 2010 die Temperatur um 3,5 Grad steigen soll weltweit. Und zwar auf Basis nur von CO2. Und jetzt ist man eben zurückgekommen, hat gesagt, das wahrscheinlich stimmt das überhaupt gar nicht. Und das kann auch vielleicht nicht unbedingt nur an CO2 liegen, sondern an anderen Sachen. Und hat genau diese Passage jetzt nonchalant rausgestrichen aus dem Pamphlet des Weltklimarats.
Nochmal kurz zum Verständnis, Sie sagten gerade 2010, ich denke, wir sprechen über 2100?
2100 ist richtig, genau.
Ja, okay. Und dieser RCP 8.5, welche Rolle spielt der in der politischen Debatte?
In erster Linie spielt er natürlich die Rolle, dass hat alles grundsätzlich nur verschuldet ist dem CO2-Anstieg und man aber festgestellt hat, dass es zum Beispiel in der Vergangenheit auch einen CO2-Anstieg gab, aber das Weltklima gar nicht angestiegen ist, sondern das Weltklima sogar sich abgekühlt hat. Zum Beispiel gab es 1991 den Vulkanausbruch auf den Philippinen, nämlich den Pinatubo, etwa 90 Kilometer von Manila entfernt. Und das war 91 und von 91 bis 93 hat sich trotz CO2-Anstieg die Welttemperatur um 0,5 Grad abgekühlt. Das heißt also, offensichtlich gibt es noch ganz andere Faktoren außer eben CO2. Das Dramatische daran ist, dass mit jedem Abkühlen von der Erde oder mit jedem Vulkanausbruch und damit verbundenen Schwefelteilchen in der Atmosphäre, ich gleichzeitig auch eine Reduktion vom Pflanzenwachstum habe und das Pflanzenwachstum ist in der Zeit um 7-8% weltweit zurückgegangen.
Wieso kommen die Wissenschaftler jetzt zu dem Schluss, dass dieses RCP 8.5, was eben eine CO2-induzierte Erwärmung von 4-6 Grad vorhergesagt hat, nicht eintreffen wird?
Weil die ganzen Vorhersagen nicht eingetroffen sind. Es gibt ja nach wie vor Bali, es gibt nach wie vor Venedig, es gibt nach wie vor das West Barrier Reef in Australien und die Korallen wachsen ja sogar. Das heißt also, bisher sind eigentlich alle Voraussagen, die man getroffen hat, nicht so richtig eingetreten. Und irgendwann muss man den Leuten ja die Wahrheit sagen.
Aber neben diesem Extremszenario sehr starke Erwärmung wurde auch das Szenario mit der geringsten Erwärmung gestrichen, ist das richtig?
Es wurden beide extremer gestrichen, genau, weil man ja, wie gesagt, offensichtlich den Klimawandel, den es ja seit Jahrmillionen gibt, nicht alleine auf CO2 zurückführen kann, sie eben auf mehrere Faktoren, nämlich die Sonnenaktivität, auf Vulkanausbrüche, auf viele andere Sachen auch. Und deswegen haben wir die beiden Extremszenarien rausgeschmissen, die also am unglaubwürdigsten erschienen. Wenn man sich zum Beispiel das Thema CO2 anschaut, ganz vereinfacht dargestellt, ist es wie eine Badewanne. Das heißt, ich habe eine Badewanne voller Wasser und würde jetzt in der Mitte anfangen, mit einem Eimerchen das Wasser rauszuschöpfen. Dann habe ich zwar da weniger Wasser, in unserem Beispiel weniger CO2, aber von beiden Seiten fließt es nach, bis es wieder gesättigt ist. Und ich kann es reduzieren, wie ich möchte, und irgendwann beginnen halt die Ozeane CO2 auszustoßen, bis halt die Bilanz wieder hergestellt ist. Also es gibt keine unendlich schädliche Aktivierung von CO2. Und ich bin ja von meinem Beruf her Diplom-Geograf und ich schaue mir ja nicht nur das Klima der letzten 10.000 Jahre an, sondern auch die Erdzeiten. Und da ist es so, dass wir zum Beispiel im Trias, das heißt zur Zeit der Dinosaurier, 950% mehr CO2 in der Atmosphäre hatten. Und deswegen hatten wir eben ein gigantisches Pflanzenwachstum, ein gigantisch große Tiere, nämlich die Dinosaurier da, und eine Temperatur, die 10 Grad höher war als heute. Aber für die Biomasse ist mehr CO2 besser. Und deswegen kann man natürlich auch sagen, wenn ich jetzt plötzlich anfange, CO2 zu reduzieren, ich würde da gleich ganz gerne nochmal über die Direct Air Capture Maschinen was sagen, dann kommt es irgendwann zu einem Mangelwachstum. Also wir haben ja zurzeit vor der industriellen Revolution nur 0,028% CO2 in der Luft gehabt, und bereits ab 0,02 beginnt das Mangelwachstum von Pflanzen. Das heißt, wir haben dann Ernteausfälle.
Es gibt eben dieses Ziel von Net Zero, also letzten Endes den Ausstoß von CO2 komplett zu verhindern. Der schwedische Energieversorger Vattenfall, der auch in Deutschland groß aktiv ist, der schreibt auf seiner Internetseite: Um die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu verhindern, muss der weltweite CO2-Ausstoß auf netto null reduziert werden. Wie stehen Sie zu diesem Szenario?
Es ist ja ein Business-Szenario, ne? Das darf man eben nicht vergessen. Also auch Vattenfall ist natürlich ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen, und die haben halt Milliarden, allen voran BlackRock, Vanguard und die ganzen großen Player, übrigens auch die Internationale Energieagentur, in dieses Thema Zero Asset CO2 reingesteckt. Und das heißt, das hat alle Investitionen in diese Richtung gehen, und deswegen darf das gar nicht schief gehen, egal wie schlecht die Annahme war. Wenn man sich ja die ganzen Medien anguckt, die dazu berichten, also auch dieses Potsdamer Institut, es gibt ja nie einen Weg zurück, es gibt ja immer nur noch mehr CO2 und noch mehr Klimakatastrophe, aber der Klimawandel, den es ja auf der Erde gibt, der hat ja mal eine Bewegung nach oben, mal eine Bewegung nach unten, je nachdem wie viele Vulkanausbrüche oder Sonnenstürme oder wie auch immer man hat, und die wollen einfach ihr Geld nicht verlieren. Das ist eben das Thema. Und da gibt es jetzt neu, also nämlich da ist zum Beispiel auch Airbus dran beteiligt, die sogenannten Direct Air Capture Maschinen. Das sind Maschinen, die CO2 aus der Luft filtern und dann auch noch in den Boden reinleiten. Also das Schlimmste, was es überhaupt gibt, ein riesen Energiebedarf, die aber dafür sorgen, dass es weniger CO2 in der Luft gibt, mit aber einem riesen Energiebedarf werden auch neue Risiken geschaffen. Also dieses CO2, was dann eben nicht in CO2-Klimaanlagen umgewandelt wird, oder man kann ja aus CO2 auch ganz normales Benzin oder ganz normalen Dieselkraftstoff machen, sondern in die Erde reingepumpt wird, sorgt dafür, dass es sich bei seismischen Aktivitäten dann mehr oder weniger befreien kann. Und dann kann ich zum Beispiel auch Grundwasserverseuchung haben, ich kann Auslösung von Quecksilber und Schwermetallen von Cadmium im Boden haben und die Versauerung von Böden. Also es ist eine Riesengefahr, und weltweit sind große Player dabei, das ist die Maschine aus der Hölle, zu produzieren, damit eben CO2 aus der Luft genommen wird und in den Boden verteilt wird. Also der totale Irrsinn. Und erstaunlicherweise sind daran auch beteiligt Rüstungsunternehmen. Frage ich mich, was die da zu suchen haben.
Ja, da bahnt sich ja schon das nächste Streitgespräch an. Herr Lauter und Fritz Fahrenhold, der deutlich positiver über CO2-Speicherung spricht. Ich denke, das könnten wir vielleicht auch mal arrangieren. Ist ja auch spannend. Aber lassen Sie uns nochmal schauen auf diesen Aspekt, dass dieses Horrorszenario jetzt erstmal abgeräumt ist. Also 4 bis 6 Grad Erwärmung, davon will man jetzt nicht mehr ausgehen, aber bleiben ja immer noch zum Beispiel 3 bis 4 Grad Erwärmung bis 2100. Auch das soll ja die Lebensgrundlagen der Menschen quasi von der Erde tilgen.
Und das ist einfach die Annahme falsch. Ne? Also, dass das Problem wird, das wird ja gleichgesetzt, ist, es wird CO2 in die Luft freigesetzt und gleichzeitig ändert sich dadurch das Klima. Das kann aber gar nicht so sein, denn wir sind ja bei CO2 im atmosphärischen Fenster und das heißt, sowieso hat CO2 eine relativ geringe Adsorption. Also Adsorption heißt, es wird Wärme ins All gestreut und in der obersten Luftschicht, wo ich zum Beispiel CO2 habe, wird es wieder zurückgestrahlt zur Erde. Aber das Ganze funktioniert logarithmisch. Das heißt, irgendwann habe ich eine Sättigung erreicht. Natürlich nicht eine völlige Sättigung, sondern ich brauche exponentiell, also logarithmisch, mehr CO2, um den gleichen Erwärmungseffekt zu haben. Das heißt, es geht irgendwann gegen Null. Also je mehr CO2 ich in der Atmosphäre habe, umso geringer ist der Effekt. Und das heißt, der Klimawandel ist ein natürlicher Klimawandel. Und der wird aber gleichgesetzt mit CO2. Es ist einfach völlig irrelevant, ob Sie Lastenfahrrad fahren oder nicht. Das Klima ändert sich sowieso. Und was natürlich viel wichtiger wäre, sag mal, den Dinosauriern wurde es egal, wenn die halt irgendwie von der Welle überschwemmt wurden. Aber wir sind in der Zivilisation, dass man sich Sachen überlegt, wie kann die Zivilisation überleben mit Klimawandel? Also mehr Wasserentsalzungsanlagen, Bewässerungssysteme. Früher gab es zur Zeit der Römer den Aquädukt, wo das Wasser geleitet wurde. Es gab die Nilbewässerung. Es gab zum Beispiel in Israel, das gehört zu den 7 Weltwundern, die Negev-Bewässerung. Das ist eine Tröpfchenbewässerung, damit der Boden nicht versalzt, wenn ich die Wüste bewässere. Und mit jeder Pflanze ist es ja so, dass ich automatisch eine Kühlung habe. Also wenn man zum Beispiel jetzt in der Stadt, in Stuttgart ist, und da habe ich im Schwarzwald habe ich 17 Grad und wenn ich in Stuttgart in der Innenstadt bin, wo keine Bäume sind, habe ich 27 Grad auf dem Asphalt. Ja, und da ist es halt auch wieder so eine Manipulation, weil eben zum Beispiel die Wetterstationen im Baden-Württemberg viele gesetzt wurden vom Schwarzwald in die Stadt und dann eben nicht mehr auf 2 Meter Höhe, sondern nur noch auf 1 Meter Höhe und dass ich da natürlich höhere Temperaturen habe, ist klar. Das heißt, es wird alles auf CO2 und Klimawandel geträumt. Das sind immer zwei verschiedene Sachen, weil egal wie viel CO2 ich mache, je mehr ich gebe, umso weniger ist der Effekt.
Klimaforscher kassieren RCP 85. Dieses Szenario war weltweit als Argumentationshilfe für Klimapolitik ins Feld geführt worden. Unter anderem hat man auch Schadensberechnungen für künftige Klimakatastrophen auf dieser Basis gemacht. Wir bedanken uns bei Oliver Lauter.
Gerne.